erste Festversammlung. Am Vorabend der Reformation war Heilbronn eine Reichsstadt. Wie Sie wissen, waren Reichsstädte souveräne Territorien mit eigenen Soldaten, mit eigener Rechtsprechung, mit einem eigenen Henker sowie mit einem eigenen Maßsystem. Die Heilbronner Maße waren an der Kiranskirche angebracht und Sie finden diese eigenen alten reichsstädtischen Maße, wenn Sie nachher die Kirche verlassen, Richtung Marktplatz und scharf rechts sich nach wenden, dort sind Sie heute noch. Das Territorium der Reichsstadt Heilbronn war mit 65 Quadratkilometern relativ klein. Dazu gehörten die Dörfer Böckingen, Flein, Frankenbach und Neckargartach. In der Reformationszeit herrschte in Heilbronn eine politisch stabile Situation. Allen ging es gut. Damals lebten hier etwa 6.000 bis 6.500 Menschen. Und dazu kamen weitere 2.000 bis 3.000 Personen in den reichsstädtischen Dörfern. Kirchlich betrachtet zählte das linke Neckarufer zum Bistum Worms. Konkret waren das die Dörfer Böckingen, Neckargartach und Frankenbach. Dagegen gehörte Flein und die Stadt Heilbronn selbst zum Bistum Würzburg. Und im Süden schloss sich unmittelbar das Bistum Speyer und im Norden das Bistum Mainz an. Am Vorabend der Reformation gab es in Heilbronn drei Klöster. Zum einen handelt es sich um das Franziskaner- oder Barfüßerklöster beim Hafenmarkt. Der Hafenmarktturm steht ja noch. Das zweite war das Clara-Kloster, bei dem nach ihm genannten Klostergasse, also hinter der heutigen Commerzbank, da gibt es noch so ein altes Stück Mauer. Und im Clara-Kloster scheinen im 15. Jahrhundert so schlimme Zustände geherrscht zu haben, dass sich die Stadt deswegen bei Papst Paul II. Beklagte. Und das Kirchenoberhaupt hat tatsächlich daraufhin höchstpersönlich eingegriffen und die Missstände beendet. Das dritte Ordenshaus in Heilbronn war das Karmeliterkloster. Das lag vor den Toren der Stadt. Und diese drei Klöster, Franziskaner, Klara-Nonnen und Karmeliter, die waren in gewisser Weise souveräne Gebilde. Und das galt natürlich auch, also die Souveränität, für den Bereich des deutschen Ordens im Herzen der Stadt, der seit dem 13. Jahrhundert eine Kommende in Heilbronn unterhielt. Kommen wir von den kirchlichen Verhältnissen zu den politischen in Heilbronn am Vorabend der Reformation. Die Stadt wurde von drei Bürgermeistern und vom Rat regiert. Die Stadtspitze hatte das Selbstbewusstsein und auch die Macht, auch in kirchliche Dinge einzugreifen. Das war für die Durchsetzung der Reformation von zentraler Bedeutung. So nahm der Rat zum Beispiel Einfluss auf die Besetzung von Heilbronner Predigtstellen und Pfründen. Außerdem erzwang die Stadtspitze tiefgreifende Reformen der örtlichen Klöster und sie versuchte auch, ihre Vorstellungen von der Arbeits- und Lebensumständen der Priester durchzusetzen. Trotzdem berichten die Quellen in den Jahren um 1500 immer wieder, dass die Heilbronner mit ihren Geistlichen nicht zufrieden waren. Tatsächlich gaben die Inhaber der kirchlichen Pfründen häufig Anlass zu Beschwerden. So heißt es in Berichten an den Kirchherrn in Würzburg, dass die Pfründner nachlässig und leichtfertig seien und dass sich etliche sogar unpriesterlich mit Frauen hielten oder nachts ins Frauenhaus gingen. Kommen wir zum Organisatorischen zurück. Die kirchlichen Gebäude und Grundstücke wurden vom sogenannten Heiligen Pfleger verwaltet. Das war sowas wie heute der Kirchenpfleger, also unser Herr Krieg. Dieser Heiligenpfleger unterstand aber nicht einer kirchlichen Institution, sondern er war dem Rat der Stadt unterstellt. Deshalb war es auch die Stadt und nicht die Kirche, die 1507 Hans Schweiner als Baumeister für einen neuen Turm der Kilianskirche verpflichtete. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts trug der Heilbronner Gymnasiumsrektor Johannes Lauterbach den sogenannten Heilbronner Musikschatz zusammen. In diesem Heilbronner Musikschatz sind mehrere tausend Kompositionen vereinigt. Es handelte sich um damals zeitgenössische Werke. An Komponisten sind so bekannte Namen wie Orlando di Lasso, Jakob Mailand, Erasmus Wiedmann und auch Johann Wolz vertreten. Viele der heute erklingenden Musik stammt übrigens aus dem Heilbronner Musikschatz. Und da gehören auch die Sätze der Gemeindelieder, die heute gesungen werden, und auch das Orgelvorspiel, das wir am Anfang gehört haben, ebenso wie das Nachspiel, das am Ende der Veranstaltung noch auf dem Programm steht. Diese beiden Werke entstammen der Orgeltabulatur von Johann Wolz, die ebenfalls ein Teil des Heilbronner Musikschatzes ist. Johann Wolz war vor 4 Jahrhunderten mehr als 30 Jahre lang der Organist der Heilbronner Kilianskirche, und deshalb freut es mich besonders, dass sein Nachfolger, Kirchenmusikdirektor Stefan Skobowski, heute 2 Werke aus der Tabulatur seines Vorgängers Johann Wolz zum Klingen bringt. Und dass überhaupt die Musik heute so eine große Rolle spielt mit der Bach-Kantate, das ist besonders schön. Man hat es als Redner selten, so eingebettet zu sein in so schöne Musik. Zurück zur Heilbronner Reformationszeit. Eine wichtige Quelle dieser Reformationszeit und natürlich weit darüber hinaus, das sind die Betbücher. Dabei handelt es sich aber nicht um das, was Sie sich vielleicht unter einem Betbuch vorstellen, liebe Gäste. Vielleicht, weiß nicht, was Sie denken, was ein Betbuch ist. Ein Betbuch ist das, was man heute ein Steuerbuch nennen würde. Die Bet war die eigentlich einzige nennenswerte Steuer. Es war eine Art Vermögenssteuer, und der Name Bet kommt daher, dass das Steueramt damals sehr höflich war und die Bürger um die Bezahlung der Steuer gebeten hat. Die Erwähnung der Bet als Vermögenssteuer führt zur Frage der Steuerehrlichkeit in reichsstädtischer Zeit. Heute sind sich ja die Experten einig, dass Steuerhinterziehung überall vorkommt, dass man deswegen einen Steuerfahndungsapparat braucht, den man immer weiter ausbauen muss. Die Steuerfahnder muss man technisch hochrüsten. An diesem Punkt waren unsere reichsstädtischen Vorfahren einfach schlauer als wir. Wie die damals für Steuerehrlichkeit gesorgt haben, will ich Ihnen am Beispiel der Vermögenssteuer, also der Bet, erklären. Konkret war es so, dass jährlich 0,5 Prozentpunkt des Vermögens als Steuer zu bezahlen war. Und natürlich war es damals schon die Frage, wie man die Höhe der Vermögenswerte gerecht bestimmen kann. Heute braucht man das so ein Amt, vereidigte Sachverständige, eine Widerspruchsinstanz und vieles mehr. Unsere Altvorderen lösten dieses Problem viel einfacher, nämlich ohne jede Verwaltung, ohne jede Bürokratie. Die Festlegung der Höhe des Vermögenswertes, zum Beispiel eines Hauses, überließ die Reichsstadt Heilbronn ganz einfach jedem Bürger selbst. Jetzt werden Sie einwenden, dass das vielleicht früher funktioniert hat, als Steuerehrlichkeit noch eine Tugend war. Aber tatsächlich hat man auch schon sich in reichsstädtischer Zeit nicht einfach auf die Steuerehrlichkeit der Bürger verlassen, vielmehr hat die clevere Heilbronner Obrigkeit einen kleinen, aber wirkungsvollen Zusatz angehängt. Es galt nämlich nicht nur die Regel, dass jeder Bürger den Steuerwert seines Hauses selbst einschätzen durfte. Es galt zusätzlich, dass die Stadt dieses Haus jederzeit kaufen durfte, und zwar zu dem Preis, den der Eigentümer bei der Steuerschätzung als Wert angegeben hatte. Diese Regelung verlieh der Steuerehrlichkeit Flügel. Es gab weder Steuerhinterziehung noch brauchte man einen Steuerfahndungsapparat. In diese clevere Reichsstadt Heilbronn wurde 1491 Johann Lachmann, der spätere Reformator, hineingeboren. Johann besuchte die örtliche Lateinschule und schrieb 1504 als 14-Jähriger sich an der Heidelberger Universität ein. In rascher Folge erwarb er dort akademische Grade, Baccalaureus der Künste, Magister der Künste und Baccalaureus beider Rechte. Nach 4 Jahren blieb der inzwischen 18-Jährige an der Universität Heidelberg und betreute jüngere Studenten. Das Jahr 1514 brachte dann eine wichtige Weichenstellung für Johann Lachmann. Denn zu diesem Zeitpunkt wurde in Heilbronn eine Pfarrverweserstelle an der Kianskirche frei. Die Entscheidung über die Besetzung dieser Stelle lag beim Würzburger Bischof in dessen Eigenschaft als Heilbronner Kirchherr. Die Heilbronner Pfarrstelle wurde traditionell einem Mitglied des Würzburger Domkapitels übertragen. Allerdings hatten die Würzburger Domherren in der Regel etwas Besseres zu tun, als dieses Amt in Heilbronn persönlich wahrzunehmen. Deshalb wurde die Heilbronner Pfarrstelle jeweils mit einem Pfarrverweser, also praktisch seinem Stellvertreter, besetzt. Dieser Pfarrverweser musste einerseits den Besitz der Kianspfarrei verwalten und andererseits geistliche Handlungen ausführen. Dazu gehörten Trauungen, Taufen, Beerdigungen und gelegentlich auch Predigtdienste. 1514 war Lachmann 23 Jahre alt. Nach neunjähriger Abwesenheit aus Heilbronn bewarb er sich um die Pfarrverweserschaft an der Kianskirche. Und Würzburg besetzte damals 1514 diese Stelle tatsächlich mit Johann Lachmann, obwohl der Rat der Stadt diese Stelle auf einen anderen Kandidaten empfohlen hatte. Um das Amt antreten zu können, wurde Lachmann in Würzburg zum Priester geweiht. Lachmann war aber bei weitem nicht der einzige Geistliche in Heilbronn. Priester gab es sowohl in verschiedenen Kirchen als auch beim Deutschen Orden, als auch in den Klöstern und in den Heilbronner Pfleghöfen, das sind die Wirtschaftshöfe oder Stadthäuser auswärtiger Klöster. Zusammen amteten mehrere Dutzend Priester in Heilbronn. Allein in der Kianskirche waren etwa 15 Geistliche tätig. Herr Dekan, Sie nicken neidisch, das waren noch Zeiten. Diese 15 Priester an der Kianskirche hatten jeweils eine oder mehrere Pfründen inne. Wichtig ist dabei zu wissen, dass das Recht der Besetzung dieser Pfründen nicht dem Würzburger Kirchherrn zustand, vielmehr durfte die jeweilige Stifterfamilie einen Geistlichen ihrer Wahl auf die Pfründen setzen. Auch der Rat der Stadt Heilbronn hatte zwei Pfründen zu vergeben. Eine davon war das sogenannte Heilbronner Predigtamt, das für die weitere Entwicklung von großer Wichtigkeit werden sollte. Auf der Basis des Predigtamts konnte der Rat der Stadt Heilbronn einen Priester anstellen. Dieser Priester war, wie es vor 100 Jahren mein großer Vorgänger Moritz von Rauch ausgedrückt hatte, dieser Priester war sozusagen ein städtischer Beamter und damit vom Kirchherrn Würzburg unabhängig. Kommen wir auf Johann Lachmann zurück. Johann Lachmann versah seinen Dienst als Vertreter des Würzburger Kirchherrn in etwa 6 Jahre lang. Und dann verstarb der Inhaber des Heilbronner Predigtamts, also der in Diensten der Stadt stehende Priester an der Kianskirche. Und Lachmann bewarb sich auf dessen Position, die offenbar ein hohes Prestige genoss. Lachmann war nun 30 Jahre alt und wurde 1521 zum Heilbronner Prediger gewählt und gleichzeitig oder als Folge dieser Wahl an der Heidelberger Universität zum Lizenziat beider Rechte ernannt und mit der Doktorwürde ausgezeichnet. Dass Lachmann dieses Heilbronner Predigtamt erhielt, war keinesfalls selbstverständlich. Im Gegenteil, es gab ernstzunehmende Konkurrenten. Einer davon war der Heilbronner Dr. Jodocus Lorcher. Das ist deshalb von Bedeutung, weil sich Jodocus Lorcher später in der Reformationsphase deutlich auf die Seite der Luther-Gegner stellte. Und man kann sicher davon ausgehen, dass die Reformationszeit in Heilbronn anders verlaufen wäre, wenn Dr. Lorcher 1521 das von Würzburg unabhängige Predigtamt des Heilbronner Rats erhalten hätte und wenn Lachmann der an Würzburger Weisungen gebundene Pfarrverweser geblieben wäre. Lachmanns neue Aufgabe als Inhaber des Heilbronner Predigtamts bestand insbesondere darin, an allen Sonn- und Feiertagen in der Kianskirche zu predigen. Nach dem Amtsantritt als Heilbronner Prediger gab er seine Verpflichtung als Würzburger Pfarrverwesung zurück und damit wurde er persönlich vom Bistum Würzburg unabhängig. Sein Nachfolger als Würzburger Pfarrer von Mese wurde der Heilbronner Peter Dietz, und Dietz sollte in der Reformationszeit ein wichtiger Gegenspieler von Lachmann werden. Dann kommen wir nun auf die Anfänge der Reformation in Heilbronn zu sprechen. Wann die Thesen Luthers nach Heilbronn gelangt sind, ist nicht genau klärbar. Auf jeden Fall herrschte in der Stadt in den frühen 1520er Jahren eine religiöse Erregung, wie es Moritz von Rauch ausgedrückt hat. Im Zentrum dieser religiösen Erregung standen verschiedene Priester und Mönche. So beschloss im Frühjahr 1524 der Rat der Stadt, dass die Priester die mit ihnen zusammenwohnenden Frauen fortschicken sollten. Einer der Betroffenen entgegnete darauf im Zorn, dass sich die Priester dann eben an die Frauen und Töchter der Bürgermeister halten müssten. Zu einem großen Skandal kam es im Sommer 1524, als der Prior des Karmeliterklosters in seiner Eigenschaft als Beichtvater die Witwe des Stadtarztes verführte und diese daraufhin schwanger wurde. Im selben Jahr 1524 predigte Lachmann erstmals im Sinne Luthers. Damit vertrat er in Heilbronn zunächst noch eine Minderheitsmeinung. Während sich das reformatorische Gedankengut in Heilbronn aber kontinuierlich ausbreitete, drängte sich plötzlich ein anderes Ereignis in den Vordergrund, der Bauernkrieg. Der Bauernkrieg loderte gerade in unserer Gegend heftig auf. Und die wenigen Wochen dieses Bauernkriegs waren eine Zeit von ganz ungewöhnlicher Emotionalität und Intensität. Die Verhältnisse änderten sich rasch und der momentan jeweils Stärkere spielte seine Macht gnadenlos aus. Jegliche Ordnung brach zusammen. Und aus diesem Chaos ragte in Heilbronn eine Persönlichkeit als moralische Instanz heraus, und das war Johann Lachmann. Johann Lachmann hatte als einziger Einfluss sowohl auf die Bürgerschaft als auch auf den Rat der Stadt, als auch auf die Bauern. Das wurde zum Beispiel am 16. April 1525 deutlich, also direkt nach der Weinsberger Bluttat, als die Bauern viele Adelige grausam ermordet hatten. An diesem Tag bat Lachmann alle Heilbronner Bürgermeister mittels eines kurzen Schreibens zu einem dringlichen Treffen in die Kirchenskirche, um etliche Dinge zu besprechen. Auf der anderen Seite forderte Lachmann in drei sogenannten christlichen Ermahnungen die Bauern zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit auf, die ja von Gott gesetzt sei. Ein gläubiger Mensch, so Lachmann, dürfe nicht gewalttätig sein. In seinem Verhältnis zu den Bauern unterschied sich Lachmann übrigens grundlegend von Martin Luther. Bekannt ist in diesem Zusammenhang ja Luthers Schrift Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Darin hatte der Reformator die Vertreter der Obrigkeit zum radikalen Fortgehen gegen die Bauern aufgefordert. Wie Sie wissen, hat Luther diesen emotionalen Ausbruch später bereut. Lachmann dagegen war auch in der heißen Phase des Bauernkriegs so besonnen geblieben, sich auf die Seite des jeweils Schwächeren zu stellen. Und noch einen anderen wesentlichen Unterschied gab es zwischen Lachmann und Luther. Luther war ja bekanntlich antisemitisch eingestellt. Natürlich müssen wir dabei anerkennen, dass der Antisemitismus damals Zeitgeist war, auch übrigens in Heilbronn. Umso bemerkenswerter ist es, dass von Johann Lachmann keine antisemitischen Tendenzen bekannt sind. Nach dem kurzen Auflodern des Bauernkrieges kehrte in Heilbronn, oberflächlich betrachtet, politisch schnell wieder Ruhe ein. Aber trotzdem hatte sich manches verändert. Zu diesen Änderungen gehörte das Ansehen, das Lachmann in der Stadt genoss. Vor dem Bauernkrieg war er ein geachteter Prediger. Nach dem Bauernkrieg war er eine herausragende Persönlichkeit. Er hatte sich, modern gesprochen, als Krisenmanager bewährt und dadurch beträchtlich an Ansehen gewonnen. Lachmanns Verhalten im Zusammenhang mit dem Bauernkrieg lässt einen wichtigen Rückschluss auf seine Persönlichkeit zu. Insbesondere fällt sein willensstarkes und entschlossenes Auftreten auf. Er handelte schnell und an dem Ziel orientiert, die Situation zum Wohle aller unter Kontrolle zu halten. Und er setzte sich jeweils für die aktuell Schwächeren ein. Nach der Beendigung des Bauernkriegs weitete er seine reformatorische Predigttätigkeit in Heilbronn aus. In diesen Zusammenhang gehört auch, dass der immer noch katholische Priester Lachmann, inzwischen 35-jährig, am 20. April 1526 der Heilbronner Bürgerstochter Barbara Wissbronn die Ehe versprach. Die kirchliche Hochzeit erfolgte ein halbes Jahr später. Als Trauzeuge fungierte unter anderem Hans Rieser, der zwei Jahre später Bürgermeister werden und die Reformation politisch in Heilbronn durchsetzen sollte. Selbstverständlich forderte bereits Lachmanns Eheversprechen eine Reaktion des Würzburger Bischofs heraus. Der Würzburger Bischof kündigte gegenüber dem Rat der Stadt Heilbronn an, diejenigen Priester, die der, Zitat, lutherischen, ketzerischen Sekte angehören, nach Würzburg zitieren und bannen zu lassen. Der Rat erwiderte, dass er es selbstverständlich nicht zulasse, dass in Heilbronn ketzerisch gepredigt werde. Vielmehr werde nur das Wort Gottes verkündigt. Nach einigem Hin und Her verlief sich die Würzburger Drohung im Sande. Trotzdem steigerten sich die religiösen Spannungen innerhalb der Stadt Heilbronn immer mehr. Befürworter und Gegner der reformatorischen Gedanken griffen sich von der Kanzel aus gegenseitig an. Im Frühjahr 1527 kam es hier in der Kianskirche zu tumultartigen Szenen, sodass Lachmann nicht predigen konnte. Der sogenannte Altgläubige und die sogenannten neugläubigen Geistigen giftigen sich von der Kanzel aus derartig gegen die jeweiligen anderen, dass sich der Rat zum Einschreiten gezwungen sah. Aber er konnte das Gezänk auf der Kanzel nicht eindämmen. Auch Ende Dezember 1527 kam es zu einer scharfen Auseinandersetzung, diesmal zwischen Lachmann auf der einen und dem Würzburger Pfarrverweser Dietz auf der anderen Seite. Dietz hatte seinen Zuhörern einen Ablass versprochen und Lachmann wollte von Dietz wissen, auf welches Gotteswort sich diese Ablasszusage gründete. Das Ganze gipfelte in gegenseitigen Beschimpfungen als Ketzer und Bösewicht. Lachmann war noch in eine weitere Auseinandersetzung direkt verwickelt. Der sogenannte Altgläubige Hans Lösch verspottete Lachmann bezüglich des Abendmahls in beiderlei Gestalt, das Lachmann anstrebte. Wenn Lachmann Wein und Brot reiche, dann wolle Hans Lösch auch noch einen guten Käse dazugeben. Lachmann regte sich sehr darüber auf und zeigte Lösch beim Rat wegen Gotteslästerung an. Im April 1528 richtete Lachmann ein für die weitere Entwicklung zentrales Schreiben an den Rat. Er schlug vor, der Rat möge den Geistlichen erlauben, das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu reichen. Der Rat stimmte zu und Lachmann handelte ab Mai 1528 entsprechend. Aber schon Mitte Juni rückte das Gremium von dieser Entscheidung wieder ab. Darauf warf Lachmann dem Rat in einem wütenden Schreiben vor, wetterwendisch zu sein und drohte mit Rücktritt. Zwei Wochen danach vollzog der Rat eine erneute Kehrtwendung und gestattete endgültig Lachmann mit der Austeilung des Abendmahls in beiderlei Gestalt fortzufahren. Diese Rückkehr zur ursprünglichen Zusage hat mit Sicherheit damit zu tun, dass vier Tage zuvor Hans Rieser zum Bürgermeister gewählt worden war. Rieser war ein Verfechter der Reformation und er löste den altershalber ausscheidenden Bürgermeister Konrad Ehrer ab, der auf der Seite der katholischen Kirche stand. Die Feindseligkeit zwischen den religiösen Lagern nahm durch Riesers Amtsantritt als Bürgermeister jedoch in keiner Weise ab. Im Gegenteil, gegenseitige Beschimpfungen, Beleidigungen und Verhöhnungen waren weiterhin an der Tagesordnung. So war Lachmann verständlicherweise beleidigt, als ihm eine Frau während seiner Predigt in der Kilianskirche lautstark das Götz-Zitat entgegenschleuderte. Immer wieder kam es zum Beispiel auch zum Streit zwischen Lachmann und seinem Nachfolger als Würzburger Pfarrverweser, also dem sogenannten Altgläubigen Peter Dietz. Offenbar brüllten sich Dietz und Lachmann hier in der Kilianskirche gegenseitig lautstark an. Ein weiterer Schritt zur Stärkung der reformatorischen Bestrebungen war 1528 die Vollendung und Einführung des Heilbronner Katechismus. Johann Lachmann hatte dieses Werk begonnen. Und der Schulmeister Kaspar Kretter, ein Anhänger des neuen Glaubens, hatte es vollendet und Bürgermeister Rieser gewidmet. Dieses Büchlein war der zweitälteste Katechismus der evangelischen Kirche und damit ein Jahr älter als der berühmte Katechismus von Martin Luther. Der Katechismus diente als Grundlage für die Heilbronner Kinderlehre. Das wiederum führte dazu, dass sich die sogenannten altgläubigen Eltern anfänglich weigerten, ihre Kinder in die sogenannte Ketzerschule zu Kaspar Kretter zu schicken. Je mehr sich das reformatorische Gedankengut innerhalb der Stadt ausbreitete, umso mehr musste sich die Stadt aber dann auch überregional positionieren. So schloss sich Bürgermeister Rieser 1529 auf dem Reichstag zu Speyer der Speyerer Protestation an, die gegen die Aufhebung der Bekenntnisfreiheit gerichtet war. Ebenso vertrat Rieser die Stadt Heilbronn 1530 auf dem Augsburger Reichstag. Dabei stellte er sich auf die Seite des Augsburger Glaubensbekenntnisses als Grundlage der lutherischen Lehre. Damit positionierte sich Heilbronn zusammen mit 5 anderen Reichsstädten und 7 Territorialherren gegen den katholischen Kaiser. Aber der Reichstag endete mit der Erklärung des Kaisers, dass das Augsburger Glaubensbekenntnis widerlegt sei. Das brachte Lachmann in Rage. Er schrieb an die Stadt, an den Rat der Stadt, dass, Zitat, dass also der Satan durch seine Glieder, also die Bischöfe, Kardinäle und den Papst, diesen schrecklichen Beschluss des Augsburger Reichstags verfasst habe, so also Lachmann an den Rat. Währenddessen schritt die Reformation in Heilbronn voran. Im Herbst 1529 setzten die städtischen Pfarrpfleger von St. Kilian, unter ihnen auch Hans Rieser, ein deutliches Signal, indem sie das ewige Licht ausgehen ließen. Parallel dazu kämpfte Lachmann, aber auch gegen andere reformatorische Strömungen, die von außerhalb nach Heilbronn kamen. Dabei handelte es sich einerseits um die Anhänger des Schweizer Reformators Huldrych Zwingli. Vor dessen Lehre wurde Lachmann von dem bedeutenden Reformator Philipp Melanchthon in einem Brief ausdrücklich gewarnt. Zu einer besonderen Wirksamkeit scheint der Zwinglialismus in Heilbronn jedoch nicht gekommen zu sein. Einen größeren Einfluss konnte dagegen die Täufer gewinnen, die eine Kindertaufe ablehnten. Ein wichtiger Vertreter des Täufertums in Heilbronn war der Wengerter Endris Wertz. Wertz verweigerte den Heilbronner Bürgereid. Er bezog sich dabei auf das Schwörverbot aus Matthäus 5, die Verse 33 bis 35. In Sachen Bürgereid war der Rat jedoch kompromisslos, denn er sah die Eidverweigerung als Gefahr für die reichsstädtische Struktur und als eine Verletzung der göttlichen Ordnung an. Deshalb wurden Wertz und weitere 5 Täufer aus der Stadt verwiesen. 4 von ihnen unterwarfen sich nach einigen Monaten der Eidesleistung und kehrten nach Heilbronn zurück. Im Vorfeld der Ausweisung von Wertz war es in Lachmanns Haus zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Wertz und Lachmann gekommen. Dabei hatte der Heilbronner Reformator den Täufer Wertz vorgeworfen, dass dieser seine Predigt verachte. Und Wertz hatte höhnisch geantwortet, gell, du meinst, ich soll dich gnädiger Herr heißen. Ab Herbst 1529 versuchte Lachmann, seine reformatorischen Bestrebungen auf eine neue Qualitätsstufe zu heben. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ihm nur darum gegangen, die reformatorische Glaubensrichtung praktizieren zu dürfen, und zwar zusätzlich zur katholischen, die natürlich weiterhin in Heilbronn bestand und zu der sich nach wie vor die meisten Priester bekannten. Nun ging Lachmann einen wesentlichen Schritt weiter. Jetzt strebte er an, den sogenannten alten Glauben in Form der Heiligen Messe in Heilbronn verbieten zu lassen. In einer Stellungnahme vom Herbst 1529 an den Rat bezeichnete Lachmann die Messe, wie sie seither gehalten worden sei, als, Zitat, Gräuel aller Gräuel, und die müsse man abschaffen. 1530 forderte Lachmann die sogenannten altgläubigen Priester an der Kilianskirche auf, statt der, und so hat er formuliert, statt der oberflächlich gelesenen und damit nutzlosen Messe lieber auf evangelische Weise inhaltlich zu predigen, Zitat Ende. Wer dazu keine Lust habe, der solle sich in der durch den Verzicht auf das Messelesen gesparten Zeit um die Armen, Kranken und Sterbenden kümmern. Erfolg hatte diese Initiative Lachmanns naturgemäß keinen. Im November 1530 bekannten sich der Rat und die Bürgerschaft zum neuen Glauben, allerdings ohne formale Abstimmung. Dieses Datum, also der November 1530, gilt in unserer Stadtgeschichtsschreibung als Vollendung der Reformation in Heilbronn. Ob das jedoch haltbar ist, erscheint mir fraglich, denn noch im März des nächsten Jahres, also 1531, sah sich der Rat genötigt, von den vier Geistlichen an der Kianskirche, die eine städtische Pfründe innehatten, zu verlangen, dass sie statt des Lesens der Heiligen Messe wöchentlich wenigstens einen, Zitat, evangelische, christliche und biblische Predigt halten. Doch alle diese vier städtischen Pfründe weigerten sich. Ihre Argumente waren, das entspräche nicht dem alten Herkommen, außerdem seien sie zu alt und fachlich nicht in der Lage, und schließlich habe ja Lachmann früher auch nicht viel gepredigt. Daraufhin ließ der Rat diesen Vorstoß auf sich beruhen, es wurde also weiterhin die katholische Messe gelesen. Zum entscheidenden und abschließenden Schritt und damit zur tatsächlichen Einführung der Reformation kam es am 8. Dezember 1531. Lachmann war nun 40 Jahre alt. An diesem 8. Dezember 1531 rief der Rat der Heilbronner Bürgerschaft an vier verschiedenen Stellen in der Stadt und anderem am Rathaus zusammen. An jeder dieser vier Stellen wurden die Bürger von jeweils drei Vertretern des Rats erwartet. Diese Ratsvertreter gaben bekannt, dass der Rat auf wiederholte Forderung Lachmanns beschlossen habe, die Heilige Messe abzuschaffen. Anschließend stellten die Ratsverordneten den Bürgern die Frage, ob sie diesen Beschluss mittrügen. Das Ergebnis war, lediglich ein einziger Mann lehnte ab. Alle anderen stimmten zu. Nach der bürgerschaftlichen Zustimmung am 8. Dezember 1531 ließ der Rat in Ausübung seiner, wie er es formulierte, Pflicht als christliche Obrigkeit noch am gleichen Tag die Messe in der Kianskirche verbieten und die Klöster sogar ganz auflösen. Am nächsten Tag erfolgt das Verbot des Messelesens auch für die Kirche des Deutschordens. Die Reaktion der Betroffenen war sehr unterschiedlich. Die Priesterschaft an der Kianskirche brachte zwar Bedenken vor, willigte aber ein, weil der Rat aus christlicher Ursache gehandelt habe. Der Würzburger Kirchherr ließ dagegen ausrichten, dass er sich das Verbot des Messelesens in der Kianskirche keinesfalls gefallen lassen könne, dass er es anfechten werde. Weitere Maßnahmen erfolgten aber nicht. Der Mergentheimer Deutschmeister teilte bezüglich der Kirche des Deutschordens in Heilbronn kühl mit, dass der Heilbronner Rat nach der Ordnung des Heiligen Römischen Reichs in der Kommende keinen Einfluss habe und dass der Deutsche Orden beim alten christlichen Glauben bleibe. Dies musste der Rat in der Tat akzeptieren. Es stimmte ganz einfach, er hatte da keinen Einfluss, aber er untersagte den Heilbronner Bürgern, an der Messe im Deutschhof teilzunehmen. Die Heilbronner Klöster wehrten sich heftig gegen ihre Auflösung. Sie wandten sich deshalb an das Reichskammergericht. Dieses oberste deutsche Gericht reagierte bereits am 30. Dezember 1531, also nach sensationell kurzen drei Wochen. Und es entschied im Namen Kaiser Karls V., dass die Stadt Heilbronn die Weiterexistenz der Klöster unter freier Religionsausübung gestatten müsste. Also auch dieses Verbot wurde sofort gekippt. Nach der Einführung der Reformation in Heilbronn gab sich Lachmann nicht zufrieden. Vielmehr wurde er in seinem reformatorischen Eifer immer radikaler. So forderte er Anfang 1532 vom Rat, dass dieser das Tanzen in der Fastnachtszeit verbieten solle, weil anschließend ja auch nicht gefastet werde. Der Rat folgte Lachmann nicht, sondern er ließ ein ehrbarliches Tanzen einmal pro Woche zu. Eine Fastnacht mit Umherziehen untersagte er jedoch. Diese immer kompromisslosere Haltung Lachmanns kostete ihn schließlich seinen politischen Rückhalt. Insbesondere Bürgermeister Hans Rieser riet zur Mäßigung und zu Zugeständnissen auch gegenüber den Anhängern des alten Glaubens. In der Folgezeit wurde es ruhig um Lachmann. Über den Tod des Reformators sind wir nicht informiert. Wahrscheinlich ist er im Januar 1539, also im Alter von lediglich 47 Jahren, gestorben. Wenn man die Persönlichkeit von Johann Lachmann charakterisieren will, dann muss man feststellen, dass der Heilbronner Reformator hochgebildet und tiefgläubig war. Außerdem war er ziemlich emotional veranlagt. Er scheute sich vor keiner noch so lautstarken Auseinandersetzung, wenn seine Glaubensüberzeugung betroffen war. Aber er war auch ein Mann des Ausgleichs. Das zeigte sich insbesondere in der Zeit des Bauernkriegs. Damit komme ich zum letzten Abschnitt, in dem ich den Blickwinkel ein wenig über Heilbronn hinaus weiten will. Wenn man nämlich die Situation in Südwestdeutschland betrachtet, dann zeigt sich, dass die Reichsstände sich mehrheitlich der Reformation angeschlossen haben. Manche sehr früh, wie Reutlingen 1524, manche sehr spät, wie Aalen 1575, also 50 Jahre später. Es gab auch Reichsstädte wie Wangen im Allgäu, die immer beim katholischen Glauben geblieben sind. Und es gab Reichsstädte, die erst der Reformation beitraten und dann wieder zum alten Glauben zurückgekehrt sind, wie Gengenbach. Heilbronn war mit der Reformation relativ früh dran, doch war die Durchführung der Reformation keine rasche Entscheidung, sondern ein jahrelanger Prozess, der nach meiner Auffassung im Dezember 1531 abgeschlossen war. Die Einführung der Reformation war auf jeden Fall nicht nur ein religiöser Vorgang, sondern hatte auch eine gesellschaftliche Dimension und es haben sich in dieser Zeit die politischen Gewichte verschoben. Es gab Gewinner und Verlierer, wie das ja immer so ist, und es war aber auf jeden Fall so, dass Heilbronn, und das war auch ein Unterschied zu vielen anderen Städten, konsensorientiert war. Die städtische Einheit wurde bewahrt. Man kann das sehr gut daran erkennen, dass es in Heilbronn eine Volksabstimmung zur Einführung der Reformation gab. Das war zum Beispiel ganz anders, wenn Sie nach Biberach oder Ravensburg in Oberschwaben schauen. Dort wurde diese städtische Einheit komplett aufgegeben. Man hat ein streng paritätisches System eingeführt. Das heißt, dass zum Beispiel in Biberach und Ravensburg die katholische und die evangelische Kirche strikt parallel existiert haben. Man hat alle Strukturen verdoppelt bis hin zum katholischen und evangelischen Nachtwächter. Und es haben dann diese beiden Strukturen sich irgendwann gegenseitig total blockiert, sodass das städtische Miteinander verloren ging. In Heilbronn hat der Rat immer das Heft des Handelns in der Hand behalten, im Gegensatz zu Frankfurt etwa, wo die Bevölkerung den Rat vor sich her getrieben hat. Ein weiterer großer Unterschied von Heilbronn zu anderen Städten ist, dass es hier keine ikonoplastischen Praktiken gab, also keinen Bildersturm, der ja oft mit der Reformation einherging. Insbesondere hat der großartige Hans Seifer Schnitzaltar die Wirren der Zeit unbeschadet überstanden. Dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze, ernsthafte Erklärungsansätze. Einer vielleicht weniger ernsthaft, aber durchaus einleuchtend ist, dass man in Heilbronn einfach zu sparsam war, den schönen Altar, den die Bürger ja selber bezahlt hatten, einfach einem Bildersturm zu opfern. Auf jeden Fall verband sich in Heilbronn das Evangelischsein ganz schnell mit dem Sparsamsein. Das sieht man deutlich an einer Episode aus dem Jahr 1544, also relativ kurz nach der Reformation. Damals wurde Heilbronn, also 1544, zur Mitfinanzierung der sogenannten Türkenkriege vom Reich zu einer Türkensteuer veranlagt. Um möglichst wenig an den katholischen Kaiser zahlen zu müssen, machte das evangelische Heilbronn geltend, nur eine kleine, arme Stadt zu sein. Heilbronn habe weder Land noch Leute und die Reichsstadt herrscht nur über vier kleine Dörflein, in denen arme, unvermögliche Leute wohnen. Also gemein waren Böckingen, Frankenbach, Fleinenegger, Gartach, kleine Dörflein mit armen, unvermöglichen Leuten. Zwar habe es den Anschein, so fuhren die Stadtoberen 1544 fort, als ob das Land hier fruchtbar sei, aber der größte Teil der besten Güter und Weingärten gehöre auswärtigen Geistlichen, Adligen. Man habe also gar nichts von dem scheinbaren Reichtum. Insbesondere habe die arme Stadt so wenig Einnahmen, dass man kaum die Beschäftigten der Stadtverwaltung bezahlen könne. Das klingt irgendwie sehr aktuell. Irgendwie Aber das Jammern hat nicht viel genützt. Heilbronn musste sich trotzdem 1544 an der Tilgensteuer beteiligen. Bei einer anderen Geldsammelaktion knapp 50 Jahre später war Heilbronn großzügiger. 1591 war es nicht der deutsche katholische Kaiser, der Geld brauchte, sondern der französische König. Heinrich IV. Von Frankreich führte ebenfalls Krieg, aber dieser Krieg richtete sich nicht gegen die muslimischen Türken, sondern gegen den Papst in Rom. Und das evangelische Heilbronn gewährte dafür dem Franzosenkönig ein großzügiges Darlehen in Höhe von 2000 Gulden. Der Monarch schickte daraufhin ein eigenhändig unterzeichnetes Dankschreiben an seine lieben und guten Freunde in Heilbronn. Leider vergaß der französische König später jedoch, das Darlehen zurückzubezahlen. Schade, dass damals, also 1591, keine Zinsvereinbarung getroffen wurde. Sonst hätte die Stadt Heilbronn, sehr geehrter Herr Bürgermeister, heute ein horrendes Guthaben beim französischen Staat und könnte damit Kleinigkeiten wie den Krankenhausneubau in allen Bauabschnitten, insbesondere aller anderen SLK-Standorte und die Kosten für die Bundesgartenschau und insbesondere den Neckarbogen leicht aus der Portokasse bezahlen und die Saarlandstraße und die Stadtbibliotheken neue auch noch locker drin. Wenn man also 1591, habe ich ausgerechnet, auch nur 3% Jahreszins vereinbart hätte, wären die französischen Schulden heute ungefähr 40 Milliarden Euro angewachsen. Schön wäre es, aber Sie wissen ja, Geld alleine macht nicht glücklich, es muss einem auch gehören. Und wenn wir schon beim Geld sind, dann will ich meinen Vortrag mit einem Zitat aus der Heilbronner Steueramtsrechnung von 1521-22, also aus der Reformationszeit, beenden. Solche Steuerunterlagen sind ja im Allgemeinen eine trockene Materie. Aber das gleich folgende Zitat beweist erstens, dass alte Akten überhaupt nicht trocken sein müssen. Und das Zitat beweist zweitens, wie humorvoll man in Heilbronn sein konnte. Und das Zitat zeigt drittens, wie eng Steuern und Gebete miteinander verknüpft sein können, was ja wiederum gut zum Thema Reformation passt. Es ist nämlich tatsächlich ein Gebet, das sich in der Heilbronner Steueramtsrechnung von 1521-22 findet, dass also ein Steuerbeamter da in die Rechnungen reingeschrieben hat. Dieses Gebet steht also quasi am Anfang der Reformation in Heilbronn. Ich will es Ihnen nun zum Abschluss meines Vortrags vorlesen. Und wenn Sie dieses 500 Jahre alte Heilbronner Gebet als zu frivol empfinden, dann denken Sie dabei, es stammt nicht von mir, sondern es ist lediglich ein Quellenzitat, das da lautet: Ach Gott, durch deine milde Güte bescher uns Kappen und Hüt, Mäntel und Röck, Geißen und Böck, Schafen und Rinder, viel Weiber und wenig Kinder. Ach Gott, durch deine Mildigkeit mach uns den Weinberg doppelt breit, dass uns nicht fehlt der Wein, denn wir allnacht voll wollen sein. Amen.